Also hier gab es wirklich auch die Idee, mit der Abrissbirne alles niederzulegen und mit viel Beton im Stil der neuen Heimatbauten aufzubauen.
Wir hörten Matthias Möller, einen der Initiatoren des Projekts, den wir später auch noch ausführlicher hören werden. Wie wir wissen, ist das Viertel zum Glück nicht mit der Abrissbirne platt gemacht worden. Aber genau solche Dinge, die geplant waren, aber nie Realität geworden sind, geraten beim Erzählen von Stadtgeschichte oft in den Hintergrund. Städte sind eben nicht von vorne bis hinten durchgeplant und Entwicklungen, die im Rückblick als logische Konsequenz erscheinen, waren oft umstritten und nur eine von mehreren Alternativen. Wir sitzen hier mit Matthias Möller, der als Initiator maßgeblich an dem Projekt Grundrisse beteiligt war. Grundrisse ist ja eine Ausstellung, die Geschichte von unten gewissermaßen erzählen möchte. Stichwort Bottom-up. Was ist die Idee oder der Wert von so einer Geschichte?
Als die Idee von der Ausstellung entstanden ist, habe ich mir in einer anderen Stadt, die ich jetzt nicht nenne, eine Ausstellung angeschaut, die eigentlich sehr, sehr toll war, also die auch anhand von einzelnen Stationen Stadtentwicklungsprozesse beschrieben hat. Aber am Ende hatte man den Eindruck, dass eigentlich die ganze Entwicklung auf das Heute, auf das Jetzt zuläuft. Und da haben wir hier auch in den Gesprächen gemerkt, das stimmt so aber für uns nicht. Also es ist nicht so, dass so wie es heute ist, das zwangsläufige Ergebnis ist aus einer geschichtlichen Entwicklung, sondern es gab immer Wendepunkte, wo es auch hätte anders kommen können oder wo es auf der Kippe stand oder wo Entscheidungen getroffen wurden und wo sich dann auch Quartier oder auch ganze Stadtentwicklungsprozesse eben entschieden haben, dass hier kein... dass diese überbaute Bundesstraße hier vorne nicht gebaut wurde, die das ganze Viertel platt gemacht hätte. Also hier gab es wirklich auch die Idee, mit der Abrissbirne alles niederzulegen und mit viel Beton im Stil der neuen Heimatbauten aufzubauen. Ja, dass das nicht passiert ist, das hatte Gründe. Und aufgrund der Auseinandersetzungen, die geführt wurden, ist das Viertel so, wie es heute ist. Aber die Idee war wirklich, die Prozesse des Werdens nachzuzeichnen und nicht das Gewordene.
Das Projekt ist in Kooperation des Greta-Geländes mit dem Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Uni Freiburg sowie der Hochschule für Gestaltung Offenburg entstanden. Einer der Studenten der Uni Freiburg, der am Projekt beteiligt war, ist Adrian Weiß. Er erzählt uns jetzt von seiner Recherche. Ich stehe hier mit Adrian Weiß vor der Moltke Straße 3. Heute ist es die Veggie-Liebe, aber das war nicht immer so. Erzähl doch mal in kurzen Sätzen, wie die Geschichte von der Moltke Straße 3 ist.
Naja, also die Geschichte der Moltke Straße 3 hat als Industriegebäude angefangen, beziehungsweise wurde dann zum Wohngebäude ausgebaut. Und das Interessante ist eben, dass sich im Zuge der sexuellen Revolution hier dann irgendwann die Gina Wildkatze Playboy Bar niedergelassen hat, die einen unglaublichen Ruf hatte und was auch der Grund war, warum wir uns für das Gebäude so interessiert haben.
Ihr wart auch im Gebäude drin, im Keller. Erzähl mal, wie sich die Recherche gestaltet hat.
Ja, wir haben für die Recherche Besitzer der Veggie-Liebe gefragt, ob wir uns im Haus umgucken dürfen, weil wir eben wussten, dass der eigentliche Barbetrieb der Playboy-Bar hauptsächlich im Keller stattgefunden hat, wo es auch einen Pool gab. Und der Pool ist mittlerweile zugeschüttet, aber man erkennt im Keller eben noch so die Überreste. Der ist heute das Lager der Veggie-Liebe. Und auch der Aufbau von der alten Bar ist unten im Keller noch erhalten mit großen Spiegeln und Kerzenleuchtern und allem Pipapo. Also ein unglaublicher Pomp, wenn man so will. Und, es muss eine unglaubliche Bar gewesen sein.
Wie war das mit dem restlichen Haus? Was war da?
Also während der Zeit von der Playboy Bar war es tatsächlich so, dass es Gerüchte darüber gab, ob hier nicht nur eine freizügige Bar ist, sondern ob eben auch wirklich Rotlichtbetrieb stattfindet. Die Angaben, die man quasi inoffiziell bekommt von eventuell alten Stammgästen, die machen sich einen Spaß daraus, dass sie sich ein bisschen in Schweigen hüllen, um vielleicht auch diesen Mythos aufrechtzuerhalten.
Der Titel dieser Hausbiografie ist übrigens Von der Fleischeslust zur Veggie-Liebe. Die Themen der erzählten Geschichten sind sehr vielfältig. Neben der eher unterhaltsamen Geschichte der Veggie-Liebe werden ernste, bewegende oder politische Themen angesprochen. In der Wilhelmstraße 36 wird von der 6 Jahre andauernden Hausbesetzung in den 1980er Jahren als Protest gegen Leerstand und steigende Mieten erzählt. Am Konzerthaus geht es um die hitzigen Auseinandersetzungen im Vorlauf des teuren Prestigebaus. Jüdisches Leben in Freiburg wird gleich an mehreren Stationen thematisiert. Eine besonders tragische Station ist hierbei das Expressgutareal in der Schnevelinstraße, wo die Deportation 350 jüdischer MitbürgerInnen von 1940 in das Konzentrationslager Gurs thematisiert wird.
Die jüdische Geschichte des Viertels, die hat uns erstaunt und überrascht und ganz besonders aber auch die Tragik, wie örtlich gesehen nah beieinander die Synagoge und der Deportationsbahnhof dann auch liegen und dazwischen nur wenige Jahrzehnte eines relativ unbeschwerten Lebens von Jüdinnen und Juden in Freiburg. Ja, also wir reden hier von einer Zeitspanne von 1870er bis 1930er Jahre. Das ist stadtgeschichtlich gesehen nicht lang und nur in dieser kurzen Spanne konnten eigentlich Jüdinnen und Juden als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt hier in diesem Viertel auch leben. Natürlich gab es da auch schon Antisemitismus, das ist ganz klar, aber es gab die Möglichkeit der freien Glaubensausübung, es gab die Möglichkeit, hier Immobilien zu erwerben, hier zu wohnen und zu leben und wie nah dann aber eben Synagoge und Deportationsbahnhof beieinander liegen, wenn man sich Stadtgeschichte mal aus Quartiersperspektive anschaut, das war für alle dann doch sehr überraschend und auch schockierend.
Zuletzt habe ich Matthias Möller noch gefragt, wie politisch eine solche Ausstellung sein darf oder auch sein sollte.
Naja, die Ausstellung ist nicht konzipiert worden als politisches Statement, sondern es war eine Einladung dazu, Fragen, die heute Relevanz haben, an den Stationen zu erzählen. Und damit kamen sozusagen die politischen Aspekte über die Interessensgebiete der Studierenden in die Ausstellung und in die Stationen auch rein. Und sowas muss eine Stadt aushalten. Da sind wir ja auch froh, dass wir in einem Land leben, wo Freiheit der Wissenschaft gilt, dass das auch möglich ist. Und das gilt es aber natürlich auch als Recht zu verteidigen, auf jeden Fall.